Herzlich willkommen zu Recht verständlich, dem Podcast des Bürgerservice von Justiz NRW. In diesem Podcast sprechen wir mit Expertinnen und Experten über rechtliche Themen, die Ihnen im Alltag begegnen können. Mein Name ist Julia Jakobs und ich darf heute Juniorprofessor Dr. Frank Rosenkranz begrüßen, um mit ihm über das Thema Vertragsschluss im Internet zu sprechen. Dr. Rosenkranz ist Inhaber der Juniorprofessur für bürgerliches Recht im digitalen Zeitalter an der Ruhr-Universität Bochum. Herzlich willkommen, Herr Dr. Rosenkranz.
Guten Tag. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Vielen Dank, dass Sie teilnehmen. Dr. Rosenkranz, immer mehr Verträge werden im Internet abgeschlossen. Das gilt wahrscheinlich erst recht in dieser Weihnachtssaison, in der viele Bürger aufgrund der Corona-Pandemie die Gänge in die Geschäfte vor Ort meiden möchten. Wie kommt denn so ein Vertrag im Internet eigentlich zustande?
Na, im Ausgangspunkt wie jeder andere Vertrag auch, durch eine entsprechende Einigung der Beteiligten. Verträge kann man ja in aller Regel schließen, ohne eine besondere Form einhalten zu müssen. Und deshalb kann man das auch nicht nur schriftlich, sondern auch mündlich, per Telefon oder per Internet und genauso natürlich heutzutage auch mit Messengern oder SMS. Aus der entsprechenden Kommunikation muss eben nur erkennbar sein, dass man auch wirklich einen Vertrag schließen möchte, sich also rechtlich binden möchte. Und wenn ich auf der Internetseite eines Online-Shops ein Bestellformular ausfülle, dann ist aber natürlich klar, dass ich mich hieran auch binden möchte. Und insbesondere bei diesen Online-Shops aller Art verlangt das Gesetz auch ganz ausdrücklich, dass kostenpflichtige Bestellungen einer Verbraucherin oder eines Verbrauchers auch deutlich als solche kostenpflichtigen Bestellungen gekennzeichnet sein müssen. Man muss aber natürlich beachten, dass ebenso wie beim Schaufenster der Warenkatalog auf der Internetseite typischerweise noch kein echtes Vertragsangebot der Händlerin oder der Händler ist. Die Vertragsannahme auf eine Bestellung von mir liegt meistens erst dann vor, wenn bestätigt wird, dass die Ware auch tatsächlich geliefert werden soll. Und selbst eine Eingangsbestätigung für meine Warenbestellung genügt eben typischerweise dafür noch nicht, weil der Händler oder die Händlerin sich ja noch vorbehalten möchte, gegebenenfalls die Lagerbestände noch zu prüfen. Spätestens aber mit der Versendung der Ware kommt dann tatsächlich auch ein solcher Vertrag zustande. Und auch im Übrigen gelten dann ganz normale Regeln, also zum Beispiel hinsichtlich der Stellvertretung durch andere oder hinsichtlich der Geschäftsfähigkeit von Minderjährigen zum Beispiel.
Okay, es ist also ein ganz normaler Vertrag, wenn ich das richtig sehe. Gelten denn aufgrund des Abschlusses über das Internet irgendwelche Besonderheiten?
Dann neben der gerade schon angesprochenen Transparenzpflicht ist das natürlich vor allem das Widerrufsrecht der Verbraucher. Die Verbraucher können einen Vertrag mit einem Unternehmer, der mittels sogenannter Fernkommunikationsmittel, also unter anderem mittels Internet, geschlossen wurde, ohne Angabe von Gründen innerhalb von 14 Tagen widerrufen. Der Zweck dieses Widerrufsrechts besteht dann darin, den Verbraucherinnen und Verbrauchern zu ermöglichen, die Ware genau so anzusehen und prüfen zu können, wie sie das im Laden auch tun würden.
Okay, das kann natürlich ein echter Vorteil sein. Habe ich dieses Widerrufsrecht denn immer, wenn ich übers Internet bestelle, oder gibt es da Ausnahmen?
Zuerst will ich vielleicht nochmal betonen, dass ein Widerrufsrecht immer nur dann besteht, wenn man als Verbraucher oder Verbraucherin mit einem gewerblich handelnden Unternehmer einen Vertrag schließt. Und dann gibt es natürlich, wie überall, auch hier ein paar Ausnahmen. Das Gesetz enthält in § 312g Absatz 2 BGB einen längeren Katalog von Situationen, in denen kein Widerrufsrecht besteht. Hier für uns in unserem Kontext ist vielleicht besonders interessant, zum einen individualisierte Produkte. Dazu zählt aber nicht einfach nur der Aufdruck eines ganz üblichen Namens, zum Beispiel auf einem T-Shirt. Dann versiegelte Gesundheits- oder Hygieneartikel und zudem Musik, Filme und Software, wenn sie in versiegelter Verpackung geliefert werden. Und besonders hier interessant vielleicht, termingebundene Freizeitdienstleistungen. Also Theaterkarten, Konzertkarten, gegebenenfalls sogar Kinokarten. Und auch für meine Bestellung beim Essenslieferdienst, da habe ich auch kein Widerrufsrecht. Und außerdem sind vielleicht noch ein, zwei Konstellationen hervorzuheben, in denen das Widerrufsrecht schon vorzeitig erlischt. Das ist insbesondere dann der Fall, wenn ich bei Dienstleistungen, also nicht, wenn ich einfach nur eine Ware kaufe, die Dienstleistung bereits erbracht wurde und der Verbraucher darauf bestanden hat, dass die Dienstleistung bereits ausgeführt wird und er deshalb das Widerrufsrecht verliert. Und dasselbe gilt dann auch bei unkörperlichen Lieferungen von digitalen Inhalten, also insbesondere beim Streaming von zum Beispiel Musik, Film oder Ähnlichem. Und vielleicht noch als letzter Hinweis hier an dieser Stelle, ab Mai 2022 erlischt das Widerrufsrecht in diesen letztgenannten Konstellationen auch schon ohne vorherigen Hinweis an den Verbraucher, wenn es sich um Verträge handelt, bei denen der Verbraucher nicht mit Geld bezahlt, also insbesondere mit personenbezogenen Daten.
Okay, verstehe. Und was muss ich tun, um mein Widerrufsrecht auszuüben?
Das ist gar nicht so kompliziert. Der Widerruf muss natürlich erklärt werden und das Ganze rechtzeitig. Dafür hat der Verbraucher aber im Grundsatz 14 Tage Zeit und es genügt auch die rechtzeitige Absendung seiner Erklärung und auch eine besondere Form muss nicht eingehalten werden. Das heißt also, man kann das Ganze auch mündlich machen. Es empfiehlt sich aber zur besseren Beweisbarkeit natürlich irgendetwas in Richtung Textform einzuhalten, also E-Mail oder SMS oder Brief zu verwenden. Und es empfiehlt sich sicherlich auch, um eine Bestätigung dieses Erhalts der Widerrufserklärung zu bitten. Und bei seriösen Händlern ist das ja auch gar kein Problem, das wird dann zeitnah gemacht.
Wann beginnt denn diese Frist zu laufen?
Ja, die Frist beginnt natürlich erstmal nicht, bevor der Vertrag geschlossen wurde. Und bei Kaufverträgen über körperliche Sachen beginnt sie sogar auch erst dann, wenn der Verbraucher die Ware erhalten hat und sie überhaupt ansehen konnte. Außerdem muss der Verbraucher oder die Verbraucherin zutreffend über sein Widerrufsrecht informiert werden. Das erfolgt natürlich meistens durch die Widerrufsbelehrung, die wir auf den Internetseiten auch kennen. Geschieht das aber nicht, dann läuft die Widerrufsfrist sogar ein Jahr und zwei Wochen. Ja, und nach einem wirksamen Widerruf wird der Vertrag dann eben rückgängig gemacht. Das heißt, beide Seiten müssen also der jeweils anderen das zurückgewähren, was sie von denen erhalten haben. Vielleicht noch der Hinweis, bevor der Verbraucher die Sachen nicht zurückgesendet hat, muss der Unternehmer aber den Kaufpreis auch nicht erstatten.
Okay. Und wer trägt die Kosten der Rücksendung oder der Rückabwicklung insgesamt?
Ja, das ist ziemlich interessant. Nach der gesetzlichen Regelung trägt in der Tat der Verbraucher oder die Verbraucherin die Rücksendekosten. Jedenfalls, wenn sie hierauf vorher hingewiesen wurden. Früher gab es dafür noch so eine Wertgrenze von 40 Euro für den Bestellwert, aber die gibt es nicht mehr. Aber in der Praxis werden diese Kosten zumeist trotzdem nicht den Verbrauchern auferlegt, sondern das tragen dann die Händlerinnen oder Händler. Wahrscheinlich, weil sie den Verbrauchern einfach ein umfassend angenehmes Einkaufserlebnis dann doch verschaffen wollen. Man muss aber davon ausgehen, dass diese Kosten auf die Warenpreise umgelegt werden und das ist den Unternehmerinnen natürlich auch nicht verboten. Und noch eine andere Folge des Widerrufsrechts ist auch häufig nicht bekannt. Der Verbraucher muss eigentlich auch den Wertverlust an den Waren ersetzen, der dadurch entsteht, dass die Ware vor oder nach dem Widerruf übermäßig stark genutzt wurde. Übermäßig meint dann hier in einer Weise, die nicht notwendig war, um die Ware so zu prüfen, wie man es im Laden auch tun würde. Auch auf diese Zahlungspflicht müssen die Verbraucherinnen und Verbraucher natürlich vorher hingewiesen werden. Und auch hier gilt, dass die Händler und Händlerinnen diese Zahlungsansprüche häufig gar nicht geltend machen, selbst wenn das sich wirtschaftlich durchaus große Beträge dabei auflaufen. Diese Beträge werden aber wahrscheinlich dann eben auch über die Preise einfach wieder umgelegt oder, das hört man ja doch häufiger auch, es werden dann eben einzelne Verbraucher oder Verbraucherinnen, die ungewöhnlich häufig Waren zurückschicken, einfach nicht mehr beliefert.
Ja, das klingt ja eigentlich insgesamt ziemlich sicher und auch verbraucherfreundlich. Wenn ich das richtig sehe, haben Sie aber nun gerade die deutsche Rechtslage geschildert. Mein Vertragspartner, den ich im Internet finde, ist ja nun aber nicht wie mein Händler vor Ort automatisch auch in Deutschland ansässig, sondern kann ja überall auf der Welt sitzen. Gilt denn für mich als deutschen Verbraucher oder Verbraucherin automatisch auch das deutsche Recht oder muss ich da auf irgendetwas aufpassen?
Oh ja, vielen Dank natürlich für den Hinweis. Meine Aussagen bezogen sich jetzt erstmal nur auf das deutsche Recht. Aber die geschilderten Regelungen, das, was ich gesagt habe, das ist uns weitgehend von der Europäischen Union vorgegeben und gilt daher eigentlich unionsweit in jedem Mitgliedstaat im Wesentlichen genauso. Und auch noch darüber hinaus bestimmt das Unionsrecht, dass wir bei dem uns ja hier interessierenden Online-Shopping, wenn wir von Deutschland aus handeln, der Vertrag dann auch, also für den Vertrag dann auch immer deutsches Recht gilt, wenn der Händler oder die Händlerin, mit dem der Vertrag geschlossen wurde, den Internetauftritt auch auf deutsche Kunden ausrichten. Und dann gilt das also unabhängig davon, ob der Händler in der EU oder außerhalb der EU geschäftsansässig ist. Das heißt also, die gesetzliche Rechtslage würde ich durchaus auch als ziemlich verbraucherfreundlich ansehen, ja. Und ich würde denken, die größte Gefahr droht in der Praxis eigentlich eher von unseriösen oder gar betrügerischen Angeboten.
Ja, das ist natürlich auch noch ein Riesenthema. Aber auch Ihre Ausführungen zum Vertragsschluss im Internet waren schon sehr interessant und auch sehr, sehr hilfreich. Also vielen Dank hierfür. Und wir wünschen Ihnen natürlich eine schöne Weihnachtszeit und schönes Weihnachtsshopping, online oder präsent.
Sehr gerne. Ich freue mich natürlich immer, wenn ich dir helfen konnte. Und vielen Dank nochmal für die Einladung und ich wünsche natürlich ebenfalls einen erholsamen Jahresausgang.
Ja, vielen Dank. Das war recht verständlich. Dieser Podcast ersetzt keine Rechtsberatung, soll Ihnen aber ermöglichen, sich einen ersten Eindruck zu verschaffen. Wertvolle Informationen zum Thema Verbraucherschutz und Sicherheit im Internet finden Sie auch auf unserer Internetseite und den Seiten der dort verlinkten Organisationen. Schauen Sie doch einmal herein.